Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge von Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie, zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Heute mit mir, Annelie Knust, und einem Thema, das aktuell viele Regionen beschäftigt, nämlich den Strukturwandel, gesellschaftlicher Zusammenhalt, aber auch die Frage, wie Kommunalpolitik Menschen auch in schwierigen Zeiten zusammenbringen kann. Und falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, schaut unbedingt vorbei. Dort erfahrt ihr immer sofort, wenn eine neue Folge online geht und was sonst so bei uns passiert. Ja, die Lausitz gilt bundesweit, würde ich mal sagen, als eine der wichtigsten Transformationsregionen, gerade in Deutschland. Und hier zeigt sich vielleicht auch ganz konkret, was Strukturwandel bedeutet, sei es wirtschaftlich, gesellschaftlich, aber auch politisch. Und gleichzeitig stehen viele Kommunen, und das bestimmt nicht nur in der Lausitz, vor großen Herausforderungen. Sie müssen ja diesen Wandel gestalten, Perspektiven schaffen und auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort stärken. Ja, wie das in der kommunalen Praxis gelingt und welche Rolle vielleicht auch das Thema Bürgerdialog spielt, genauso wie Themen der Planungssicherheit und langfristige Perspektiven, darüber sprechen wir heute. Zu Gast ist dafür Christine Herntier. Sie ist seit 2014 parteilose Bürgermeisterin von Spremberg, das ist in Brandenburg. Sprecherin der Lausitzrunde sind sie außerdem und sie waren auch Mitglied der sogenannten Kohlekommission der Bundesregierung. Bundesweite Aufmerksamkeit bekamen sie zuletzt auch durch ihren öffentlichen Brandbrief im Sommer 2025. Darin machten sie auch aufmerksam auf gesellschaftliche Spannung vor Ort, warben zugleich aber auch für Dialog, Verantwortung und demokratischen Zusammenhalt. Für dieses Engagement haben sie auch mit zwei weiteren Initiativen aus Spremberg einen Zivilcouragepreis erhalten und kürzlich waren sie außerdem in der RBB-Talkrunde Wir wollen reden zu Gast. Ja, schön, dass Sie heute hier bei uns sind.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, bevor wir jetzt tiefer einsteigen, habe ich eine Frage. Und zwar, Sie begleiten ja den Wandel der Lausitz schon seit einigen Jahren, sei es jetzt politisch wie persönlich. Gab es da einen Moment, in dem Ihnen klar wurde, dass dieser Strukturwandel vielleicht nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gerade gesellschaftlich eine große Herausforderung werden könnte?
Ich war ja Mitglied der Kohlekommission und während dieser Beratung gab es eine Sendung von Frau Illner im ZDF und dort waren Bundespolitiker und ich eben für die Lausitz. Und ich habe da die Leute in der Lausitz, die ja angegriffen wurden als Klimafeinde oder Klimaleugner, ja sehr verteidigt. Und am nächsten Tag hatte ich bei mir im Büro Leute, die geweint haben und gesagt haben, Frau Herntier, gut, dass Sie das so gemacht haben, dass Sie uns verteidigt haben. So sind wir doch gar nicht. Nur weil hier die Kohle liegt und weil sie hier verstromt wird, sind wir doch noch lange keine Klimaleugner. Danke, dass Sie das gemacht haben. Das war so emotional gewesen, dass mir das nochmal richtig bewusst geworden ist, dass es hier um viel, viel mehr geht. Und im Übrigen, ich sage das heute noch, es geht um viel mehr als diese 10 Milliarden, die nach Brandenburg gehen. Weil dieser Spruch, häng irgendwo einen Sack Geld hin, dann kannst du zuschauen, wie die Leute sich drunter prügeln. Und sehr oft zerstört das gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das vielleicht zur Erklärung, wie das miteinander zusammenhängt.
Ja, vielleicht können wir da gerade weiter einsteigen, weil Sie sind ja Bürgermeisterin eben von Spremberg und ich glaube, das ist ja auch ein Ort, der wirklich auch ja für den Wandel in der Lausitz steht. Und jetzt haben Sie gerade angesprochen, dass ja Menschen zu Ihnen kamen. Wie erleben denn die Menschen vor Ort die Veränderung ganz konkret?
Nun, man kann die Zeit heute nicht mehr vergleichen mit 2018. Damals war ja alles noch in der Schwebe. Es gab viel Angst, dass die Kraftwerke sofort abgeschaltet werden. Dazu kam es ja da nicht. Im Moment sieht es ja eher so aus, dass man mal schauen muss, wie lange sie überhaupt noch gebraucht werden, weil uns fehlt ja nach wie vor die Planungssicherheit für die Energieversorgung und damit auch für den Strukturwandel. Das war ja der Hauptgrund, weshalb ich stellvertretend für 57 Kommunen in der Lausitz in der Kohlekommission war. Aber die Zweifel in der Bevölkerung sind nach wie vor da, weil es diese Planungssicherheit nicht gibt. Es gibt eine Sprunghaftigkeit. Es ist so, dass viel über den Strukturwandel geredet wird, auch bei uns, auch durch mich. Aber obwohl so viel getan wird und ja schon unendlich viel Geld verplant ist, über 8 Millionen sind schon verplant, sagen die Leute eben, wo bleibt da denn nun der Strukturwandel? Was sehen wir davon? Oder, das ist auch eine Frage, die ich immer stelle, ist denn das Hauptproblem gelöst beziehungsweise genügend im Fokus, dass es bei dem Strukturwandel ja darum geht, neue Wertschöpfungsketten zu schaffen? Oder reden wir viel zu viel über Radwege, über Kulturhäuser, über Institut hier, Institut da, obwohl ich sehr für das Thema Forschung stehe. Ich habe heute Nachmittag auch eine hochinteressante Veranstaltung der Lausitzrunde dazu mit vielen Wissenschaftlern aus Brandenburg und aus Sachsen. Ja, so ist die Stimmung heute. Die Zweifel sind nicht weg, dass das gelingt.
Ja, Sie haben es ja gerade angesprochen, es geht ja um wirklich hohe Geldsummen und große Projekte. Wie kann ich mir das aber denn ganz konkret jetzt vorstellen? Also auch aus dem Blick von der Kommune, was beschäftigt Sie denn dann im Rathaus eigentlich?
Also ich habe im Jahr 2020, nachdem das Gesetz, das sogenannte Investitionsgesetz Kohleregion Deutschland beschlossen war und auch das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, wissen Sie, alleine diese Begriffe bringen die Leute schon zum Kopfschütteln. Nachdem das beschlossen war, habe ich mir gedacht, naja, wie bringst du den Leuten das Thema nun nahe? Und habe gedacht, naja, gehst du hin. Bin also in alle unsere 14 Ortsteile gefahren und habe dort die Bürger gefragt, was stellt ihr euch vor? Was braucht ihr? Was wollt ihr? Was denkt ihr? Was ist wichtig? Dass ich überall hingegangen bin, kam schon erstmal gut an, weil ich kann immer viel einladen. Ja, wer kommt da? Aber wenn du hingehst, dann kann man die Leute ganz einfach bei sich zu Hause sozusagen treffen. Wir haben daraus für Spremberg ein Aktionsprogramm entwickelt. Darüber berichte ich regelmäßig. Das haben wir auch schon aktualisiert. So arbeite ich sag mal, für die weichen Projekte. Aber Spremberg ist natürlich ein großer Industriestandort. Wir sind ja Gesellschafter des Zweckverbandes Industriepark Schwarze Pumpe, der genau auf der Landesgrenze sitzt, quasi halbe-halbe in Brandenburg, also in Spremberg und in Sachsen. Und da sind die Themen des Strukturwandels natürlich andere. Und ich habe immer versucht und tue das heute auch noch zu vermitteln, dass wir noch so viel weiche Standortfaktoren mit viel Geld aufwerten können, wenn wir nicht über neue Wertschöpfungsketten die Basis dafür schaffen, dass das Geld auch hier verdient werden kann zukünftig, dann ist das eben nicht nachhaltig. Und da habe ich nicht in der Bevölkerung, aber damit mache ich mir nicht nur Freunde, weil wissen Sie, wer das Geld verteilt, und das sind ja nicht die Kommunen, da möchte man sich natürlich gewissermaßen feiern dafür, dass man das Geld verteilt. Also nach wie vor bin ich da in einer Position, wo ich durchaus kritisch dem gegenüberstehe. Und wenn ich 10-mal in der Kohlekommission war und das mit beschlossen habe, trotzdem sehen wir das kritisch, nicht nur ich, gemeinsam mit den Bürgermeistern. Und heute haben wir eine wichtige Auftaktveranstaltung zu dem Thema.
Ja, also ich greife so ein bisschen auf dieses Thema Bürgerdialog. Also Sie versuchen wirklich auch zu den Menschen zu gehen und da mal zuzuhören. Ich stelle mir das auch gar nicht so leicht vor, ne, weil es geht ja um große Veränderungen, die Zeit brauchen. Wie kann man denn da auch gut Vertrauen schaffen, dass Ergebnisse erst mit der Zeit sichtbar werden oder jetzt halt eben gerade noch nicht greifbar sind?
Nun, der erste Schritt, dass man überhaupt ins Handeln kommen kann, ist ja, dass ich die Ergebnisse, Erkenntnisse aus den Bürgerdialogen in Beschlüsse gieße, damit ich überhaupt handeln kann. Nicht? Das Ganze muss dann also durch die Stadtverordnetenversammlung. Wir haben diesen Grundsatzbeschluss für unser Aktionsprogramm. Aber wenn wir dann zum Beispiel mal in die Details reingehen, wir machen zum Beispiel mit Strukturmitteln, errichten wir ein Gesundheitslandhaus im Ortsteil Schwarze Pumpe, da wo auch der Industriepark ist und wo das Kraftwerk steht, dann gibt es schon Beschluss hin und her, Diskussionen mit der Bevölkerung und auch Diskussionen im politischen Raum. Ja, kann das überhaupt klappen? Und wir haben ja sowieso keine Ärzte und. Also diese Skepsis ist nach wie vor da. Und deshalb sage ich auch immer, argumentiert nicht nur mit dem Geld. Schön und gut, dass das Geld da ist. Dann kann ich in meinem kommunalen Haushalt diese Position quasi ausgleichen. Aber das reicht nicht aus, um die Leute davon zu überzeugen, dass das Ganze auch nachhaltig ist und klappt. Zumal wir ja viel erlebt haben, nicht? Also wir haben ja alle gesagt, Kohleausstieg 2038, eventuell 2035. Die Kommunen haben gesagt, wir brauchen unbedingt einen Staatsvertrag, damit das wirklich auch sicher ist, auch wie das Geld verteilt wird. Den haben wir nicht bekommen. Ich habe mir das von höchster Stelle angehört. Wieso wollen Sie einen Staatsvertrag? Wir sind hier schließlich die Bundesrepublik Deutschland und darauf kann man vertrauen. Und warum sollen wir das nicht machen? Und zack, kam die neue Regierung, idealerweise 2030. Das hat einen unglaublichen Vertrauensverlust gegeben. Das kommt ja bei mir an. Die gehen ja nicht zur Regierung. Nee, die kommen ins Rathaus und sagen, aber Frau Hantier, Sie haben doch gesagt, 2038, 2035, was soll denn das jetzt? Sag ich, naja, ich kann da anrufen, ich kann die fragen, aber ich kann eben nichts machen, weil man hat uns ja den Staatsvertrag nicht zugebilligt. Kommt die neue Regierung, also die jetzige, und auf einmal werden die erneuerbaren Energien, darauf fußt ja ganz viel in der Lausitz, sehr kritisch betrachtet. Wir haben unglaubliche Anstrengungen unternommen, um einen Windpark auf kommunalem Gelände quasi durch die Stadtverordnetenversammlung zu bekommen. So viel Arbeit, so viel Anstrengung. Und jetzt wird so, ja, wird das überhaupt gebraucht? Ganz einfach, weil sich die Meinung geändert hat. Trotzdem haben sich ja nicht die Grundlagen der Energieversorgung geändert. Und dieses Thema taugt eigentlich überhaupt nicht für irgendwelche ideologischen Dinge, weder von der einen noch von der anderen Seite. Und das bekommt der Bürger natürlich mit. Und dann wird gesagt, ja, haben wir euch doch gleich gesagt, klappt nicht, wird nicht funktionieren mit den Erneuerbaren. Also so ist die Situation. Und es kommt alles im Rathaus an. Erstens, weil die Bürger wissen, hier sitzt eine Bürgermeisterin, die beschäftigt sich mit dem Thema. Aber wo sollen sie sonst auch hingehen? Die Leute leben nicht in den Landtagen und auch nicht im Bundestag. Die leben in solchen kleinen Kommunen wie Spremberg.
Und wo sehen Sie für sich so Handlungsmöglichkeiten als Kommune? Also Energie ist ein großes Thema. Was gibt's da noch für Themen, wo Sie tätig sind?
Ja, überhaupt Stärkung der Wirtschaft, sowohl hier bei uns in Spremberg, aber auch in der Umgebung. Ich bin ja Mandatsträgerin und Sprecherin des Bündnisses Lausitzrunde. Es sind ja 57 Kommunen in Brandenburg und in Sachsen. Und wir haben das ja jetzt erlebt. Also Lauchhammer ist Mitglied bei uns. Da hat Vestas sich verabschiedet, ein großer Investor aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Die haben Windräder gebaut. Unmittelbar neben Spremberg in Czernitz hat der letzte Solarglashersteller aufgeben müssen vor kurzem. Das ist immer mit Hunderten von Arbeitsplätzen verbunden. Das Glaswerk in Drebkau, das ist in die andere Richtung, auch ein unmittelbarer Nachbar von Spremberg, musste auch Insolvenz anmelden. Und es ist halt viel schwieriger, etwas Neues aufzubauen. Und jede Diskussion oder jede Entscheidung oder noch viel schlimmer, jedes Verzögern von der Politik, die ja nun mal den gesetzlichen Rahmen schaffen muss, führt eben dazu, dass wir wirklich verlieren, weil diese Industrien sind weg. Ich komme aus der Textilindustrie, ich habe das erlebt, wie schnell eine Industrie wirklich weg ist. Und jetzt erleben wir das hier mit den Resten der Glasindustrie. Was ich tun kann, ist, und das tue ich durchaus mit Strukturmitteln, deshalb verdamme ich die auch nicht, dass wir die Infrastruktur in unserem großen Industriepark Schwarze Pumpe so entwickeln durch unsere Wirtschaftsförderung, dass sie attraktiv ist für Unternehmen. Aber die Unternehmen brauchen auch Planungssicherheit. Und da geht es auch immer wieder um den Strompreis. Das ist unser Kernthema. Wie lange läuft das Kraftwerk? Geht das so weiter, dass der CO2-Preis so steigt? Da prallen ja fundamentale, gegensätzliche Ansichten aufeinander. Die einen sagen, der Strom kann nicht so teuer sein. Und die anderen sagen, ja, aber der CO2-Preis ist das beste Mittel, dass der energieschädliche Kohlestrom, sehe ich auch anders, dass der eben aus dem Markt verdrängt wird. Und ja, eigentlich kann ich nicht viel machen, aber trotzdem zerren wir an allen möglichen Ecken und Enden und ich nehme jede Gelegenheit wahr, um mit der Gesetzgebung ins Gespräch zu kommen.
Ja, vielen Dank für den Einblick erstmal soweit. Bevor wir weitermachen, haben wir bei Landaussichten immer so ein Lieblingssegment, dein regionaler Begriff. Und da habe ich jetzt die Frage an Sie. Gibt es ein Wort aus Ihrer Region, das Ihnen besonders gut gefällt, was typisch ist?
Besonders gut gefällt? Nicht unbedingt, aber es ist ja typisch. Es ist nicht nur ein Wort. Und zwar ist es, nicht meckern ist das höchste Lob.
Ja, das ist ein guter Spruch. Ist das was, was Ihnen dann auch gerne begegnet bei der Arbeit?
Ja, sehr, 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 ja. Also sowohl der Fokus der Abgeordneten als auch der Bevölkerung fokussiert sich bei allem, was entsteht. Und Spremberg durch den starken Wirtschaftsstandort kann da sehr gut handeln. Wir sind in keiner Haushaltsnotlage noch, muss man sagen. Befürchte auch Gewerbesteuerrückzahlung. Da passiert ganz viel und auch ganz viel mit vorher Beteiligung. Aber wissen Sie, ein klappernder Gullideckel kann alles kaputt machen. So ist das leider, so ist die Wahrnehmung. Aber ich will da nicht jammern, das ist das tägliche Brot von Bürgermeistern, nicht? Also ist so.
Ja, vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen einsteigen. Wir haben jetzt ja auch so ein bisschen über das Thema Energiewirtschaft gesprochen, aber vielleicht jetzt auch nochmal ein bisschen zum gesellschaftlichen Klima vor Ort kommen und nochmal auf den Brandbrief auch vom Sommer 2025. Ist ja schon ein Weilchen her, aber Sie haben ja da Entwicklungen beschrieben, die Sie über längere Zeit beobachtet haben vor Ort. Also sind rechtsextreme Symbole im öffentlichen Raum aufgetaucht. Es gab Vorfälle irgendwie im Schulumfeld. Also wann haben Sie so gemerkt, das sind jetzt Vorfälle, die sind einfach zu häufig, das ist ein Problem, das muss öffentlich benannt werden?
Naja, das ging so über ein halbes Jahr und ja, also das hat sich so dann immer weiter verschärft über den Zeitraum von einem Jahr. Schon als ich angetreten bin als Bürgermeisterin, das war Ende 2013, habe ich ja das Thema in mein Wahlprogramm reingeschrieben. Das wurde dann zwischendurch mal besser, nachdem die wirklich gewaltbereiten Rechtsradikalen verurteilt wurden. Es war damals auch, das war so 16, 17, war das auch eine große Herausforderung. Viele Gespräche mit der Justiz, wie das eben sein kann, dass eigentlich Verurteilte immer noch durch Spremberg laufen, dann wurde es etwas ruhiger. Und Ende 24, Anfang 25 nahm das unglaubliche Formen an. Das fing tatsächlich an mit diesen Aufklebern vom FCE. Das wurde ganz geschickt gemacht. Nicht? Die sind ja, also eine Verwaltung ärgert sich immer darüber, wenn sie zum Beispiel die Verkehrsschilder dann freimachen muss, weil die müssen ja frei sein, müssen ja einsehbar sein. Aber es wurde immer mehr, dass zwischen diesen eigentlich harmlosen Aufklebern auf einmal vereinzelt und dann immer mehr absolut total rechtsradikale, antisemitische, homophobe Aufkleber dabei waren. Das wurde dann in einer schönen Aktion von den Schülern der BOS auch mal beseitigt. Und dann kam der dritte Weg ab dem März, ab dem Frühjahr, der also hier, eine Kommune kann sich nicht dagegen wehren, nicht? Also wir müssen das zulassen. Das hat dann halt dazu geführt, dass die hier so eine Art Wertsportübung abgehalten haben und das selbst im Internet gepostet haben. Wir haben natürlich dagegen gehalten mit den Mitteln, die man als Verwaltung eben so hat, aber können eigentlich nichts machen, auch heute noch nicht, obwohl wir viel mit dem Innenministerium darüber geredet haben. Und dann nahm das Form an, der ganze Bahnhof war zu mit dem dritten Weg, der Busbahnhof, also viele öffentliche Einrichtungen. Und der Punkt, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, jedenfalls bei mir, viele haben das ja ganz anders gesehen, war, dass auf der Website vom dritten Weg stand, wie gut man doch beim Rekrutieren von Kindern und Jugendlichen in Spremberg ist. Und da ich ja kein anderes Mittel habe, ich kann ja nicht handeln als Verwaltung, ich kann es nicht verbieten, ich kann denen nicht den Zugang verbieten, ich kann nur wegmachen und darauf warten, dass am nächsten Morgen das wieder so ist und das halt anzeigen, bringt auch nichts. Da habe ich dann so gesagt, na, dann gehe ich jetzt mal damit in die Öffentlichkeit. Und habe ja durchaus auch die Bürger gefragt in diesem, ich habe das nie als Brandbrief bezeichnet, sondern ich schreibe in jedem Blatt auf der Seite 2 so eine Kolumne und habe die Bürger dann mal gefragt, na, wollen wir das denn wirklich zulassen? Und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich werde ja immer zu allem gefragt, also die Bürger gefragt. Und das hat eine riesige Diskussion ausgelöst. Und das war auch für mich anstrengend gewesen. Aber ich habe so viel Unterstützung bekommen aus Spremberg, aber auch deutschlandweit, sogar international, die alle gesagt haben, das war richtig gewesen. Ich bin sowieso mit mir im Reinen, aber in einer solchen Situation, wenn Ihnen dann in einer Stadtverordnetenversammlung auch gesagt wird, naja, wir prüfen mal ein Abwahlverfahren, da tut diese Unterstützung auch gut. Und daraus ergeben haben sich neue Gesprächsformate, neue Begegnungsformate. Das Thema ist nicht weg, das kann jederzeit wieder aufploppen. Das ist mir, das ist uns auch bewusst. Es ist aber auch vielen anderen Bürgermeistern bewusst, wir lesen ja diese Meldung aus dem Osten, aus dem Westen, aus dem Norden, aus dem Süden. Für mich war das das Mittel der Wahl. Es war halt auch etwas, wo ich mit dem Bürger direkt kommunizieren konnte. Es gab wochenlang kaum ein anderes Gesprächsthema, wenn ich in der Stadt unterwegs war, bin von so vielen angesprochen worden. Mein schönstes Erlebnis war, schönstes Erlebnis ist jetzt nicht die richtige Formulierung. Wir haben einen großen Einkaufsmarkt, das ist das Kaufland. Mhm. Und ich stand in der Reihe an der Kasse und da sagt die Kassiererin richtig laut: Frau Antje, das haben Sie richtig gemacht. Wir fragen uns auch jeden Samstagabend, was machen die Schwarzvermummten eigentlich hier? Fand ich viel mutiger als meins, dass die Kassiererin das im Kaufland so gesagt hat.
Ja, schön, dass Sie da auch diese Unterstützung erfahren haben. Aber wenn man jetzt nochmal so ein bisschen drauf schaut, was würden Sie sich denn wünschen, auch vielleicht konkret, was könnte Ihnen da noch helfen?
Naja, ich sag mal, mit dem vorigen Innenminister, der hat sich ja sofort in die Diskussion eingeklinkt, hatten wir ja gesprochen, dass es grundsätzlich den Kommunen ermöglicht werden sollte, eine Videoüberwachung einzurichten. Da gibt's ja viel für und wider. Mhm. Das meine ich jetzt gar nicht im Zusammenhang mit Rechtsradikalismus, aber bei uns ist der Schwerpunkt eben Bahnhof und Busbahnhof, einige andere Stellen auch noch, aber das sind so die Hauptplätze. Und das ist ja kommunales Eigentum. Und wir sind ja auch in der Pflicht, das zu schützen. Wir geben Unsummen von Geld aus, um diesen Dreck zu beseitigen. Muss nicht immer unbedingt rechtsradikal sein. Und dass sich da überhaupt nichts tut und dass man sich so schwer tut und dass es wegen Datenschutz nicht geht. Na, ich weiß ja nicht. Und das würde ich mir also wünschen, dass es da einen pragmatischen Umgang damit gibt. Nächste Woche gibt es nun ein Treffen mit unserem neuen Innenminister. Wollen wir mal schauen, was der dazu sagt. Ja, das würde ich mir wünschen, dass die Kommunen mehr Handlungsfreiheit bekommen. Das wünsche ich mir ja sowieso als Mandatsträgerin der Lausitzrunde. Auch im Zusammenhang mit dem Strukturwandel wollen wir ja eine echte Mitgestaltung und nicht nur irgendwann mal angehört werden. Aber wir stören auch, muss ich sagen. Wir stören auch.
Ja, und Sie haben ja vorhin auch angesprochen, dass auch Kinder und Jugendliche gerade eben betroffen sind, weil sie sich auch darauf fokussiert haben, der dritte Weg, die zu rekrutieren. Was gibt's da für Möglichkeiten, auch präventiv irgendwie ja einzuwirken?
Nun, wir haben eine regelmäßige Gesprächsrunde mit allen Schulleitern, mit Erziehern, mit dem Bildungsministerium, mit dem Schulamt, mit dem mobilen Beratungsteam. Wir haben hier in Spremberg eine Partnerschaft für Demokratie. Wir fokussieren uns insgesamt darauf, den Kindern und Jugendlichen mehr Möglichkeiten zu geben, wo sie sich treffen können, wo sie ohne in der Schule sein zu müssen, sogar ohne im Jugendclub sein zu müssen, wo sie sich austauschen können. Da hatte ich erst in dieser Woche eine sehr schöne Vorstellung von Projekten zu drei Freiflächen in Spremberg, wo wir bestimmt eine umsetzen werden, dass sich Jugendliche dort treffen können. Das ist immer so das Erste, was mir gesagt wird. Ja, wir haben ja nichts, wo wir uns treffen können. Ich sage dann immer, liebe Leute, ich bin 69 Jahre alt, ihr müsst mir sagen, was ihr braucht. Ich kann euch das nicht vorschreiben. Ich kann euch nicht mal Vorschläge machen. Meine Kinder sind lange erwachsen und meine Enkelkinder sind 12 und 9. 14 ist ein anderes Kind aus der Nachbarschaft, mit dem ich mich auch manchmal unterhalte. Und das ist so etwas, wo dann die Jugendlichen durchaus auch aktiv werden. Und ja, das ist halt so, was versucht wird. Wir haben das Format Sprechen und Zuhören, auch interessant. Wir haben einen Raum für Neues, wo es keine Regeln gibt, nur eine einzige Verabredung. Bring das nächste Mal einen mit, der zu uns passt. Und das ist einfach eine schöne Sache, dass nicht nur die optisch erkennbaren Zugehörigen dieser Rechtsaußengruppe, die sind ja auch gar nicht verboten, zu erkennen sind, sondern dass wir uns auch auf den Straßen erkennen und wissen, ja, wir ticken gleich. Und sowas wird sehr gerne angenommen. Auch da hatte ich Leute, die haben gesagt, hätte ich gar nicht für möglich gehalten, dass es sowas nochmal gibt. Und ich war erstaunt, wer da alles mitmacht. Aber ich war auch erstaunt, wie viele Leute dabei waren, wo ich gedacht habe, eigentlich kommen wir gut miteinander aus und ticken gleich. Aber da hatte ich mich auch getäuscht, als es dann im vorigen Jahr da zu dieser Auseinandersetzung kam. Was gibt's auch?
Ja, Sie haben ja auch darüber gesprochen gerade, dass ja das nicht nur in Spremberg so ein Thema ist, sondern auch allgemein im ländlichen Raum ja auch viel über Spaltung gesprochen wird. Und trotzdem ist ja immer auch ein Kennzeichen vom ländlichen Raum, gerade auch das Miteinander. Und Sie haben jetzt schon einige Beispiele gemacht, die ja auch irgendwie Hoffnung geben. Und gleichzeitig, was wäre denn Ihre Botschaft für andere Kommunen, denen mitzugeben, die ebenfalls vielleicht vor ähnlichen Veränderungen stehen und auch so gesellschaftliche Spannungen bei sich erleben?
Also es wird ja wirklich ganz viel gemacht. Spremberg feiert in diesem Jahr 725 Jahre Ersterwähnung. Da gibt es ganz viele Veranstaltungen. Unter anderem hatten wir am letzten Sonntag den Tag der Ortsteile. Wir haben 14 Ortsteile. Das ist ja, also Spremberg ist auch ländlicher Raum, auch die Kernstadt, aber die Ortsteile ist nur nochmal richtig Dorf, richtig ländlicher Raum. Und das ist sehr gut angenommen worden. So etwas muss man immer anbieten, auch mit Unterstützung der Stadt. Natürlich hat uns diese Corona-Zeit wirklich da einiges an Vertrauen und Zusammenhalt gekostet. Das ist wirklich so. Das hat man zu der Zeit gar nicht so gesehen. Aber es ist halt sogar schwer, so etwas wieder aufzubauen. Also die Eigeninitiative der, wenn man es denn kann aus finanziellen Gründen, die Eigeninitiative der Ortsteile und der Bürger so gut wie es geht unterstützen. Wir haben jetzt auch richtig einen Mitarbeiter für Bürgerbeteiligung, der ist ganz aktiv, der macht auch Blitzumfragen. Wie hat Ihnen das gefallen? Wie hat Ihnen jenes gefallen? Da ist ein Gestaltungsvorschlag, will da nochmal jemand seine Meinung dazu haben, weil Beteiligung ist ja oft formalisiert, nicht? Dass dann offengelegt wird, ausgelegt wird, dass man halt, und sehr oft reicht es schon aus, dass man immer kommuniziert, sagt, da gibt es was. Und sehr oft wird gesagt, das habe ich ja gar nicht gewusst, nicht? Also warum gibt es sowas nicht? Na, haben wir doch, habe ich gar nicht gewusst. Auch erstaunlich, obwohl wir ja eigentlich alle immer mit dem Smartphone in der Hand durch die Gegend laufen. Solche Dinge haben wir natürlich auch immer mehr in den sozialen Medien aktiv sein. Obwohl das auch ein Fluch sein kann, nicht? Weil es gibt so eine Handvoll Leute, die wirklich, weiß gar nicht, wie die Leute ihren Tag verbringen. Ich könnte gar nicht so leben, den ganzen Tag so aggro drauf zu sein. Habe ich denen auch schon mal gesagt, also ich möchte mein Leben nicht so verbringen. Nur darauf warten, dass irgendjemand etwas Positives mitteilt, um dann so richtig drauf zu hauen. Also vielleicht muss man sogar richtig tief in die Psyche eindringen. Aber ich sag mal, zusammenkommen, das ist schon ein gutes Mittel.
Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage dazu. Sie sind ja schon, meine ich, seit über 10 Jahren Bürgermeisterin, richtig? Mhm. Und hat sich da für Sie die Kommunalpolitik in dieser Zeit auch verändert? Und würden Sie sagen, es ist heute auch schwieriger, Menschen überhaupt für Engagement oder auch ja kommunalpolitische Verantwortung zu begeistern?
Also wenn es um Bürgermeisterwahlen geht, ist das ja zu beobachten, dass die parteilosen Kandidaten sehr gerne gewählt werden von der Bevölkerung. Das hat sich definitiv geändert. Mhm. Auch ich bin bei meiner Wiederwahl als Einzelbewerberin angetreten. Bei meiner ersten Wahl wurde ich unterstützt von SPD und Linken und auch von einigen Organisationen. Aber das habe ich in meiner Arbeit gemerkt, dass man in einer so kleinen Stadt, man kann da keine Parteipolitik machen. Das geht nicht. Und das beobachte ich überall, dass die parteilosen Kandidaten da gute Chancen haben. Und ich kenne auch Kollegen, die sind in einer Partei und die thematisieren das überhaupt nicht in ihrem Wahlkampf. Also das hat sich definitiv geändert. Ansonsten geraten die Kommunen immer mehr unter finanziellen Druck, weil die vielen Aufgaben, die zu erbringen sind, halt nicht ausfinanziert sind. Da schlägt das von den Landkreisen auf die Kommunen durch. Und je weniger freie finanzielle Mittel so eine Kommune hat, umso weniger kann sie ja Angebote für die Bevölkerung machen. Das hat sich wirklich von Jahr zu Jahr verschärft.
Das heißt, es ist dann auch viel einfach zivilgesellschaftliches Engagement mitgefragt.
Genau. Das gibt es aber. Also in Spremberg gibt es, wir haben eine Freiwilligenagentur. Ich hatte erst in dieser Woche den Empfang der ehrenamtlich tätigen Senioren. Wir sind ja hier in der Lausitz durchschnittlich auch alle sehr alt. Und die, die jetzt ausscheiden oder schon ausgeschieden sind, die engagieren sich ganz viele ehrenamtlich, ganz breit gefächert ist das.
Ja, wir kommen echt schon zum Abschluss, zur letzten Frage. Und zwar würde ich gerne mal den Blick noch ganz rauswerfen in die Zukunft, wenn wir uns jetzt hier in 10 Jahren wieder treffen würden. Woran ließe sich denn erkennen, dass der Strukturwandel in der Lausitz ja gelungen ist und nicht nur wirtschaftlich, auch gesellschaftlich?
hat ja auch jeder eine andere Meinung dazu.
Mhm.
Für mich ist das Wichtigste, dass es uns gelungen ist, neue Branchen in der Lausitz aufzubauen. Ich setze da sehr auf die Kreislaufwirtschaft. Ich hoffe, das gelingt, so wie es auch in anderen Gegenden von Deutschland in der Vergangenheit gelungen ist, dass die vielen Institute, die jetzt hier angesiedelt wurden, dass sie wirklich dazu führen, dass die Wirtschaft sich entwickelt. Ich würde das Gelingen des Strukturwandels auch daran festmachen, dass die MULCT, also die Medizinische Universität Lausitz, ihren Auftrag mit ganz neuen Instrumenten, die medizinische Versorgung im ländlichen Raum sicherzustellen. Da sind wir als Stadt Spremberg auch Partner. Und was ich immer sage und jetzt Ihnen auch sage, ich würde mich freuen, wenn wir im Durchschnitt jünger werden. Und zwar nicht deshalb, weil wir haben einen unglaublichen Sterbeüberschuss in der Lausitz. Und zwar nicht dadurch, dass die Älteren einfach sterben, sondern dass es uns gelingt, junge Menschen, Rückkehrer, Zuzügler für die Lausitz zu begeistern. Das wäre für mich ein Gelingen des Strukturwandels. Und nicht einen Strich drunter zu machen und zu sagen, wir haben jetzt die 10,4 Milliarden ausgegeben. Aber das merken Sie ja, das fuchst mich richtig, woran der Erfolg festgemacht werden soll.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben ein schönes Bild bekommen, wie die Zukunft aussehen wird in der Lausitz und auch jetzt schon angestoßen wird. Zum Abschluss haben wir immer eine kleine Tradition bei uns im Podcast Landaussichten, das Landü-Ei. Und das wollen wir jetzt gemeinsam auspacken. Gibt es einen Fakt, eine Beobachtung oder irgendeine Anekdote über das Leben auf dem Land, ja, das Sie zuletzt überrascht hat?
Überrascht hat mich gestern in unserem Ortsteil Schwarze Pumpe. Da war ich eingeladen zur Mitgliederversammlung der Lausitzer Bergbau-Wohnungsgenossenschaft. Auch ganz viele ältere Menschen, die dort Mitglied sind. Und eigentlich habe ich nur ein Grußwort gehalten. Und dort hat sich eine so angeregte Diskussion entwickelt, dass ich gedacht habe, ja, das Thema ist doch angekommen bei den Leuten, auch im Dorf. Wobei der Ortsteil Schwarze Pumpe auch ein besonderer Ortsteil ist. Das muss man auch sagen. Ja, aber das war so das erfreulichste Erlebnis aus einem Ortsteil.
Ja, vielen Dank. Also das Bild nehmen wir mit, dass viel passiert, viel sich bewegt vor Ort. Und wir haben jetzt über Strukturwandel gesprochen, wir haben über neue Perspektiven gesprochen, über den gesellschaftlichen Zusammenhalt, der wichtig ist, genauso wie kommunale Verantwortung und Bürgerdialog einzubinden. Vielen Dank, Christine Herntje, für die offenen Einblicke und das Gespräch. Alle Infos und weiterführenden Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke, dass Sie bei Landaussichten zu Gast waren und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und Erfolg für Ihre Arbeit in Spremberg und natürlich in der Lausitz.
Vielen Dank und schöne Grüße an alle, die zugehört haben.